Gnade sei mit euch und Frieden von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Die heutige Predigt kommt aus Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Ich lade euch ein, es gemeinsam aufzuschlagen und wir lesen Gottes lebendiges Wort. Römer Kapitel 8, die Verse 1 bis 4. Also ist jetzt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Denn das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus hat mich frei gemacht von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Denn das dem Gesetz Unmögliche, weil es durch das Fleisch kraftlos war, tat Gott, indem er seinen eigenen Sohn in Gleichgestalt des Fleisches der Sünde und für die Sünde sendend, die Sünde im Fleisch verurteilte, damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Da der heutige Abschnitt sich mitten im Römerbrief befindet und wir jetzt uns keine Verse davor angeschaut haben, will ich nur einen kurzen Rahmen geben, damit wir die Verse heute in ihrer Fassung auch gut sehen können. Der Römerbrief ist die kompakteste und systematischste Schrift in der Bibel in Bezug auf die Errettung des Menschen. Wenn auch bekannte Begriffe verwendet werden, ist es wichtig zu wissen, dass der Römerbrief einen sehr, wie man sagt, forensischen Stil hat. Das bedeutet, die Sprache macht Gebrauch von Worten, Ideen, Herangehensweisen oder Argumentationen aus der gerichtlichen Ebene. Wir befinden uns also in einem Gerichtssaal. Und Paulus hat drei Anliegen im Römerbrief, die er durch diesen Brief weitergeben will. Ein missionarischen Anliegen, ein pastoralen Anliegen und ein apologetisches Anliegen, also verteidigendes Anliegen. Er will durch das missionarische Anliegen die Gemeinde in Rom gewinnen, für die Unterstützung nach Spanien zu gehen. Und dafür will er zeigen, für was er nach Spanien geht. Mit seinen pastoralen Anliegen will er die Gläubigen in Rom ermutigen, befestigen und trösten. Und mit dem apologetischen Anliegen will er deutlich machen, dass es nichts gibt, was dem Evangelium in irgendeiner Hinsicht entgegengebracht werden kann. Und Kapitel 8 ist der Höhepunkt der Untersuchung des Evangeliums. In diesem Kapitel haben viele Gläubige einen tiefen Trost gefunden. Und das ist auch mein Ziel heute Morgen, dass ihr durch diese Verse Trost empfindet. Viele kennen einen bekannten Vers in Kapitel 8, Römer 8, 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Aber auf welche Grundlage können wir Christen diese Verheißung glauben? Auf der Grundlage von Vers 1 bis 4. Auf der Grundlage, und so lautet die Überschrift dieser Predigt, eine unmögliche Rechnung. Ich habe Mathe sehr ungern gemacht. Habe mich in der Schule durchgeboxt, weil ich wusste, dass ich es für mein Studium brauche. Jedoch, was mir bewusst war, ist, was ein Gleichzeichen bedeutet, auch wenn es mir nicht immer gelungen ist, dem gerecht zu werden. Bei manchen richtig langen, komplexen mathematischen Aufgaben, an denen Professoren und Studierten sich ranmachen, wenn sie die Lösung gefunden haben und eine Beweisführung dargestellt haben, schließen sie es ab mit QED. Das ist aus dem Lateinischen Quod erat demonstrandum, was so viel bedeutet wie, was zu beweisen war. In gewisser Hinsicht ist das, was Paulus hier macht. Das ist sein QED fürs Evangelium. Diese Gleichung und Beweisführung hat vier Elemente. Keine Verdammnis, Vers 1. Kein Gesetz als Frage, Vers 2. Keine Kraft, auch als Frage, Vers 3. Und kein Mangel, Vers 4. Das sind die vier Punkte, zu der wir uns diese vier Verse auch uns anschauen wollen. Aber lass uns zuerst die Problematik feststellen. Der Mensch ist zutiefst bewusst, dass es Gerechtigkeit gibt. Es bestimmt sein ganzes Leben, auch wenn es nicht so formulieren wird. Wenn eine Person gefragt wird, ob sie meinen, sie sei eine gute Person, würde jeder diese Frage mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit mit Ja beantworten. Die, welche religiös angehaucht sind, werden versuchen, durch gute Taten das auch zu beweisen, um gut befunden zu werden. Es stellt sich jedoch die Frage, an was für ein Maßstab dies gemessen wird. Kann ein Mensch wirklich behaupten, von sich gut zu sein? Und wer bestimmt, ob und auch dieses Urteil richtig ist? Jeder hat ein Verständnis von Gerechtigkeit und misst sich selbst und andere an dem. Seit dem Sündenfall ist der Mensch in einem Zustand der Verdammnis. Als Gott sprach, an dem Tag, an dem du von der Frucht isst, wirst du gewisslich sterben, bezog es sich nicht primär auf den leiblichen Tod, sondern den geistlichen. Und geistlich tot zu sein, bedeutet, unter Gottes Zorn zu stehen. Johannes schreibt, dass der Zorn Gottes auf die Menschen bleibt, die nicht glauben. Also der Zustand jedes Menschen ist, dass er unter Gottes Zorn steht. Und der Römerbrief macht in den Kapiteln 1, die Verse 18 bis 23 klar, dass alle Menschen Sünder sind. Und dann tut er dann weiter ausführen und sagt, dass Gott gegenüber dieser Sünde auch gerecht richtet, indem er seinen Zorn gegenüber dieser Ungerechtigkeit beschreibt. Und dieser Zorn ist in erster Linie nicht das, was wir vielleicht erwarten. Gott lässt den Menschen in seinem Lauf weitergehen, aber ihre Herzen werden verhärtet. Aber eins wird klar beschrieben: die Ungerechtigkeit der Juden, die Ungerechtigkeit der Heiden, die Ungerechtigkeit aller Menschen. Also stellt sich die Frage, wie kann ein Mensch mit Gott wieder ins Recht kommen? Wie kann er vor ihm nicht mehr als Sünder, Verdammter, Verurteilter stehen? Das hatte Paulus in den restlichen Kapiteln bis zu Kapitel 8 ausführlich beschrieben und jetzt liefert er ein abschließendes Argument. Zum ersten Punkt, keine Verdammnis. Vers 1 beginnt mit also oder in manchen Übersetzungen darum. Auf was bezieht sich das darum oder das also? Manche würden sagen, dass es sich auf den ganzen Diskurs von Kapitel 1 bis 7 bezieht. Andere sagen, es bezieht sich primär auf Kapitel 7, Vers 6. Ob es jetzt die bisherigen Kapiteln waren oder nur diese eine Vers, beide kommen zum selben Ergebnis. Das darum bezieht sich auf das, was davor geschildert wurde. Das eine ist ein bisschen ausführlicher und das andere fokussiert sich auf ein gewisses Aspekt. Was wurde uns deshalb davor geschildert? Wir sind alle Sünder. Und dafür gibt es keine Ausrede, keine Klage, die wir vor Gott bringen könnten. In Adam sind wir alle geistlich gestorben. Er repräsentiert uns als Mensch. Unser ganzes Leben war, wie Vers 7,6 es beschreibt, ein Streben nach dem Gesetz, um uns selbst zu retten. Aber es wurde uns auch beschrieben, dass Jesus für Sünder gestorben ist. Gott hat seinen Sohn gesandt, als wir noch Sünder waren, um uns seine Liebe zu zeigen. Und alle die, die an ihm glauben, sind in Christus und er repräsentiert sie jetzt. Also wie er gestorben ist, so sind auch wir gestorben. Wie er auferstanden ist, so werden wir auch auferstehen. Wenn das noch nicht ganz so klar ist, ist okay, ich erkläre das weiter noch in Punkt 2. Das war nur so viel zur Beschreibung von dem Darum oder des Also. Darum gibt es nun. Mit dem Nun wird eine zeitliche Angabe gemacht. Also nicht damals, sondern nun. Nicht vorhin, sondern jetzt. Auf welchem Zeitpunkt bezieht sich Paulus hier? Dieses Nun vermittelt einen endzeitlichen Sinn. Also den Zeitpunkt, seitdem unser Herr Jesus Christus für unsere Sünden gestorben und auferstanden ist. Es weist zugleich auf eine Zeit, wo das nicht der Fall war. Davor war es nicht so. Jetzt ist es aber so und es wird so bleiben, bis Jesus wiederkommt. Darum gibt es nun keine. Dieses Wort keine schließt viel mehr ein, als es gibt einfach nichts mehr anzuklagen. Es gibt keine Person, die dich anklagen kann, und es gibt keine Sache, die dich anklagen kann. Nichts, null. Kannst versuchen, mir zu zeigen, es gibt nichts. Es gibt keine. Und was gibt es nicht? Es gibt keine Verdammnis. Verdammnis, hier ist ein forensischer Begriff, welches sich als Ergebnis eines richterlichen Entschlusses ergibt, wenn jemand schuldig gefunden worden ist. Wenn es keine Verdammnis gibt, was bedeutet das? Dann bedeutet es, dass der Zorn Gottes, der über dich schwer lastete, gehoben wurde. Es gibt kein Verdammnis. Das bedeutet, die Strafe, die du verdienst, ist nicht mehr. Es gibt keine Verdammnis. Das bedeutet, dass es keine Schuld mehr gibt. Begreifst du das Ausmaß dieser Worte? Begreifst du, was das bedeutet? Du, der du zu Recht Gottes gerechten Zorn verdient hast, der du, weil du gegen ihn gesündigt hast, seine Strafe verdienst, eine Ewigkeit getrennt von der Güte, Gnade und Liebe Gottes, eine Ewigkeit an einem Ort zu verbringen, wo alles Gute entzogen wird. Du bist freigesprochen. Aber gilt das für jeden? Ja. Es gilt für jeden, der in Christus Jesus ist. Denn es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Am besten ist dieses in Christus sein als eine Einheit zu sehen, wo eine Partei in die andere hineingebracht wird. Also jeder, der mit Christus vereint wurde, der ist hineingebracht worden in Christus. Für diesen Menschen gibt es keine Verdammnis mehr. Und durch diese Aussage ist ganz klar zu sehen, dass es nicht der Verdienst von einem Menschen ist, sondern durch den Verdienst von jemandem anders. Es besteht keine Verdammnis mehr, wenn du in dieser Person bist, weil diese Person etwas getan hat, das dir angerechnet wird. Aber wie kommt jemand zu diesem Status? Wie gelangt jemand zu diesem Status? Das tun wir, indem wir, wie Paulus es in Kapitel 6, die Verse 1 bis 11 und Kapitel 5 deutlich macht, indem wir auch gestorben und wieder auferstanden sind in Christus. Und das geschieht durch den Glauben, wo wir verbunden werden mit Christus. Der, wie wir gesagt haben, uns als Haupt repräsentiert und weil er gestorben ist und auch verstorben ist, gilt es auch für uns, die an ihm glauben. In dieser ganz kurzen Aussage in Vers 1 gibt es im Griechischen kein Verb. Darum spricht man hier von einer theologischen Erklärung, einer Verkündigung. Hier wird eine Tatsache bekannt gemacht, eine Wahrheit, die fest steht. Es gibt keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind. Um das vielleicht an einem Bild ein bisschen zu verdeutlichen, ich durfte mit Dina diese Woche umziehen und auf dem Weg von Gießen nach Tübingen mussten wir tanken. Also sind wir in der Raststadt ausgefahren und aus verschiedenen Gründen waren wir natürlich auch ein bisschen unter Stress. Da waren verschiedene Sachen, die uns einfach in dem Moment auch überwältigt haben, genervt haben vielleicht. Ich habe getankt, die Lina ist kurz reingegangen, um das zu holen. Und ich bin dann wieder eingestiegen, wollte das Auto kurz parken, um dann zu zahlen. Hab auf die Diener gewartet und sind beide eingestiegen und sind weitergefahren. Irgendwann gucke ich auf den Tacho und merke, ich habe gar nicht gezahlt. In dem Moment habe ich mich so schuldig gefühlt. Ich verdiene jetzt Strafe. War die Frage, was wir machen. Haben dann direkt versucht anzurufen, haben es geklärt, dass wir zurückfahren können, es zahlen können, oder wir müssen überweisen, dann müssen wir nochmal zusätzlich 50 Euro zahlen. Haben uns entschieden, dass wir zurückfahren. Aber den ganzen Weg dorthin habe ich mich trotzdem schuldig gefühlt. Auch wenn ich wusste, dass das geklärt sein wird. Erst wo ich angekommen bin, das Geld gezahlt habe und die Rechnung bekommen habe, wurde mir klar, die Schuld ist beglichen. Es ist kein Grund mehr, dass ich verurteilt werde. Und das finde ich auch ein ganz gutes Beispiel im Gesamten auf dem Hinblick auf Christus, in Bezug auch auf die ganze Heilsgeschichte. Die im Alten Testament, die gehören zu den Leuten, die ja den Telefonat schon gemacht haben. Die wissen, dass die Schuld beglichen wird, aber die wurde noch nicht beglichen. Wir sind in dem Zeitraum, nachdem die Schuld beglichen wurde. Darum gibt es keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind. Natürlich, nach so einer Aussage würde das Gericht eine Erklärung fordern. Man kann doch nicht einfach etwas behaupten und es so stehen lassen im Gerichtssaal. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Kein Gesetz. Nach dieser Aussage in Vers 1 baut Paulus seine Argumentation auf mit zwei Denn-Sätzen und schließt sie mit einem Damit-Satz ab. Also dieses Damit-Satz gibt den Ziel von seiner Argumentation. Es könnte nämlich, wenn man alles auf forensischer Ebene betrachtet, die folgende Frage gestellt werden. Wenn Verdammnis aufgrund von Schuld und Schuld aufgrund vom Verstoß eines Gesetzes kommt und es hier keine Verdammnis gibt, aber Paulus ausführlich beschrieben hat, dass wir alle schuldig sind, gibt es dann kein Gesetz? Denn nur dann könnte es forensisch aufgehen. Paulus stellt hier jedoch in Vers 2 mit seinem ersten Denn-Satz zwei Gesetze gegenüber. Und es ist so wichtig, wenn wir Gesetz in der Bibel lesen, dass wir nicht gleich denken, dass es immer auf die 10 Gebote bezogen ist oder auf die anderen Gebote, die Mose dem Volk Gottes gegeben hat. Es ist wichtig, Unterschiede zu sehen. Sonst haben wir ein sehr ungesundes Bild vom Gesetz und von der Errettung. Wenn man meint, dass jedes Mal das Gesetz erwähnt wird, alle Gebote Gottes gemeint sind, dann könnten wir anhand der Lehre vom Neuen Testament meinen, dass es kein Gesetz mehr gibt und wir würden Gnade billigen und vergessen, wozu Gott uns errettet hat. Wenn man sich aber, jedes Mal, wo wir das Wort Gesetz lesen, auf alle Gebote sich bezieht, dann neigt man zur Gesetzlichkeit und wir vergessen, wovon Gott uns errettet hat. Also die zwei Gesetze, von denen hier die Rede ist, sind in diesem Fall eher, wie man sagen würde, Naturgesetze. Es werden zwei Prinzipien uns gegenübergestellt. Zwei Naturgesetze, wie die Schwerkraft, welches Menschen folgen, um gerecht zu werden. Erstens, das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus. Dieses Gesetz bezieht sich auf die Autorität, die der Heilige Geist auf einem Gläubigen ausübt. Wenn wir genauer hinschauen, haben wir eine Aneinanderreihung, welches das Gesetz genauer erläutert. Und dann endet es mit einem Ergebnis. Das Gesetz des Geistes des Lebens. Also das Gesetz, dieses Gesetz des Geistes bewirkt Leben. Die stellt Paulus dem entgegen, von dem Gesetz der Sünde und des Todes. Er erläutert, dass wir frei gemacht wurden von dem einen Gesetz, von dem einen Prinzip, wie wir handeln, durch das andere Gesetz. Diese Gegenüberstellung lässt uns auch daraus schließen, dass dieses Gesetz nicht auf Gottes Gebote sich bezieht, die Tora, sondern auf zwei Prinzipien. Wie sind sie also zu verstehen? Die einen versuchen, aus eigener Kraft sich zu retten. Und dies führt zum Tod. Das ist das Gesetz der Sünde, das zum Tod führt. Die anderen werden durch den Geist geführt und es wirkt in ihnen zum Leben. Weil sie nicht auf sich selbst vertrauen, sondern auf Christus. Allerdings, beide diese Gesetze arbeiten und fungieren auf das Gesetz Gottes, das wir in seinem Wort finden. Beide wollen dieses Gesetz erfüllen. Sie wollen vor Gott gerecht werden. Beide Menschen, die, die es versuchen, allein zu machen, und die, die durch den Geist geführt werden. Die, die durch den Geist geführt werden, haben ein Herz, die das Gesetz Gottes erfüllen will und Wohlgefallen daran haben. Die, die aus eigener Kraft versuchen, es zu tun, wollen selbst gerecht werden. Aber merken wir, dass das Gesetz des Geistes des Lebens in Christus Jesus ist. Also ist die Rettung aufgrund der Gerechtigkeit Christi. Das ist, was Jesus gemacht hat, dass er uns auch anrechnet, wenn wir an ihm glauben, so dass keine Verdammnis mehr gibt. Und das wird uns auch deutlich durch Vers 3 und dann Vers 4, wo es ein Ergebnis gibt. Also Christus hat das Gesetz erfüllt und dies wird uns angerechnet. Und darum, wenn wir in Christus sind, besteht keine Verdammnis, weil alles Gesetz erfüllt wurde. Und somit kommen wir zum dritten Punkt. Keine Kraft. Hier beginnt Paulus mit seinem zweiten Denn. Und wenn es diese zwei Gesetze gibt, nach denen die Menschen handeln, und das Gesetz Gottes gibt, die die beiden Gruppen zu erfüllen suchen, will Paulus doch deutlich machen, dass das Gesetz Gottes an sich nicht retten kann. Beim Übersetzen ist es schwer zu unterscheiden, ob es unmöglich oder machtlos bedeutet und darum verwenden viele nicht können. Das Gesetz kann nicht retten. Jedoch lesen wir genauer, dass die Kraftlosigkeit nicht in dem Gesetz selbst liegt, sondern es kraftlos wird, weil es durch das Fleisch, also die fleischliche Natur des Menschen, kraftlos gemacht worden ist. Diese Kraft wird aber, wenn wir so durchlesen, abrupt zu Ende gebracht und Paulus stellt es mit der Kraft Gottes gegenüber. Weil es das Gesetz nicht konnte wegen dem Fleisch, tat Gott. Gott handelt, da der Mensch es nicht kann in seinem Fleisch. Er ergreift die Initiative und das tat er, indem er seinen Sohn sandte, in der gleichen Gestalt des Fleisches. Und das war notwendig, dass er in gleicher Gestalt gekommen ist, damit er stellvertretend Sühne bewirken kann. Jesus Christus musste, um uns Menschen zu repräsentieren, teilhaben an menschlicher Natur. Die Inkarnation ist in seiner Weisheit und Herrlichkeit ohne Zweifel erstaunlich. Jedoch ist das, was Gott hier der Handelnde tut, indem er seinen Sohn verurteilt, verdammt eine weit unfassbare herrliche Tatsache. Sie mag in den Augen von Menschen eine so grausame Tat sein, dass ein Vater seinem Kind das gibt, was andere Menschen verdienen. Doch ist es in dieser Tat, wie Psalm 85, Vers 11 sagt, dass Gottes Gerechtigkeit und Frieden sich küssen. Gott in seiner Heiligkeit, in Gerechtigkeit, der sich nicht von Menschen bestechen lassen kann, der alle Fakten, alle Argumente, Sichtweisen kennt, um ein Urteil zu sprechen, das gerecht ist. Dieser Gott, der Richter ist, fällt hier ein gerechtes Urteil. da Jesus Christus für die Sünde am Kreuz hing. Gott konnte nichts anderes, als ihn, seinen ganzen Zorn, spüren zu lassen, um durch seinen Tod für die Sünde zu bezahlen. Für deine Sünde zu bezahlen. Dadurch wird die Sünde verurteilt und Gott kann gerecht richten. Und die Schuld wird bezahlt. Dies bewirkt, dass es keine Verdammnis mehr gibt. Hier ist jemand, der das Gesetz vollkommen erfüllt, der nicht durch das Gesetz der Sünde gebunden ist, in fleischlicher Natur zu handeln und darum sein stellvertretender Tod tatsächliche Sühnung bewirken kann. Warum gibt es keine Verdammnis mehr für die, die in Christus Jesus sind? Weil Christus die Verdammnis auf sich nahm. Geschwister im Herrn, ist das nicht ein Trost, der alles übertrifft? Siehst du, was Christus für dich getan hat? In den Momenten, wo dein Herz dich vielleicht verurteilt wegen deiner Sünde, ergreife diese Wahrheit. Halte dich fest an diese Wahrheit, dass Christus für dich die Verdammnis auf sich nahm. Aber passt wirklich alles? Vers 4 sagt uns, und somit der vierte Punkt, es gibt kein Mangel. Das Gesetz wird erfüllt. Das, was das Gesetz fordert, wird geliefert. Das Gesetz fordert, dass alle Gebote bis ins letzte Detail gehorsam geleistet werden. Und wenn auch nur eines gebrochen wird, ist die ganze Sache um nichts. Wenn jemand noch die Frage stellt, gibt es denn kein Gesetz mehr, wird damit endgültig klargestellt, es gibt das Gesetz. Und es ist gültig, genau so heute wie es damals. Jedoch ist die Forderung, die es stellt, geliefert. In der Person Jesus Christus. Also wenn Menschen sagen, dass wir nicht aus Gesetzeswerken errettet werden, dann stimmt das nur in gewisser Weise. Wir werden aufgrund von Gesetzeswerken errettet, aber es sind nicht unsere Werke, sondern die Werke von Jesus Christus. Es ist dieser wunderbare Tausch, der am Kreuz stattfand. Jesus nahm auf sich meine Schuld, meine Sünde und gab mir seine Gerechtigkeit. Und somit kann der Richter sagen, dass das Gesetz erfüllt ist. Es gibt keinen Grund zur Anklage. Kein Grund zur Verdammnis. Diese angerechnete Gerechtigkeit hat jedoch, wie wir noch im letzten Teil des Verses 4 lesen, eine Auswirkung auf das Leben. Damit die Rechtsforderung des Gesetzes erfüllt würde in uns, die nicht nach dem Fleisch, sondern nach dem Geist wandeln. Es führt dazu, dass man nicht nach dem Fleisch wandelt, sondern nach dem Geist. Was bedeutet es? Wir haben vorhin gesehen, die zwei Gesetze, die wirken. Der Gesetz des Fleisches, der versucht aus eigener Kraft errettet zu werden, das Gesetz des Geistes, der auf Jesus Christus vertraut. Nach dem Geist zu wandeln, bedeutet, vom Geist geführt zu werden. In unsere Schwachheiten zu schreien, zu beten und zu rufen. Und zu sehen, wie er in und durch uns wirkt, um gegen den Feind zu widerstehen. Dies bedeutet nicht, dass wir nie mehr sündigen, dass es keine Versuchungen gibt, sondern dass wir ständig bestrebt sind, nach dem Gesetz des Geistes zu wandeln. Und das Gesetz des Geistes bedeutet nicht, aus eigener Kraft zu wirken, um uns irgendwie vor Gott besser darzustellen, sondern in der Abhängigkeit von ihm zu leben. Es beinhaltet, durch die Führung des Geistes unser Fleisch zu töten, so dass unser Leben gekennzeichnet ist von einem Streben nach Heiligkeit. Um seine Fürsorge für die Gläubigen zu zeigen, will der Paulus sie ermutigen, besonders in Anbetracht dessen, dass wir ständig mit unserem Fleisch kämpfen, wie er es in Kapitel 7 beschrieben hat. Und er schließt diesen Kapitel 8 mit tröstenden Worten aus, dass nichts uns zu scheiden mag von der Liebe Gottes, die wir in Christus Jesus haben. Es gibt keine Sünde, die zu groß ist für Christi Blut. Und es gibt nichts, das dich von seiner Liebe trennen kann. Darum komm immer wieder zu ihm. Nach deinem langen Ringen mit der Sünde, nach deinem kurzen Ringen mit der Sünde, weil du so erschöpft bist. Komm zu ihm. Sieh doch, dass seine Gerechtigkeit langt. Dass es kein Grund für Verdammnis mehr gibt, weil Christus die Verdammnis auf sich nahm. Also die Frage, wie kann ein Mensch gerecht gefunden werden vor Gott, um nicht mehr unter Verdammnis zu stehen, kann nur mit einer Antwort zufriedengestellt werden. Diese Antwort darf nicht das Gesetz Gottes umgehen, weil Gott gerecht ist, muss er verdammen, strafen, was schuldig befunden worden ist. Diese Verse zeigen uns, dass dies nur möglich ist, wenn es jemanden gibt, der stellvertretend für die Menschen die Verdammnis auf sich nimmt und ihnen dafür seine Gerechtigkeit gibt, damit Gott ein gerechtes Urteil fällen kann. Und die Person ist einzig und allein auf das Werk Jesu Christi errettet. Wer an ihn glaubt, wird ewig leben. Und für ihn gibt es nun keine Verdammnis mehr. Amen.